nur politisch ist es so vielgestaltet, dass Regierungsbildungen schwierig sind, zum Teil auch im Fiasko enden können, Ausgang ungewiss. Nein, auch selbst im religiösen Bereich ist die Vielfalt immens geworden. Nicht erst seitdem wir seit gut 5 Jahren mit vielen Flüchtlingen konfrontiert sind, die ihren Glauben, ihre Religion mitbringen. Man könnte sagen, die Weltreligionen kommen vermehrt zu uns. Nein, nicht nur das, sondern auch im persönlichen Bereich besteht schon seit gut 10 Jahren eine Verschiedenartigkeit, eine Vielgestaltigkeit von dem, wie Leute so religiös, spirituell unterwegs sind. Das ist ein Stück unüberschaubar geworden und das ist wirklich krass. Selbst in christlichen Gemeinden, im christlichen Feld, katholisch, evangelisch, freikirchlich, neue Formen von Gemeinden, ist es sehr, sehr breit aufgespannt. Selbst in einer Gemeinde ist es doch mittlerweile so, dass es gar nicht mehr so einfach ist, das ein Stück zusammenzubekommen. Mal ganz davon abgesehen von fernöstlichen Ausprägungen, Yoga, Meditationsübungen aller Spielarten, Kursen wie Trommle dich frei und so weiter und so fort. Wenn man da ein bisschen die Augen offen hält, das ist wirklich ein Flickenteppich ohne Ende. Wir leben in Tübingen, da ist auch die humanistische Sichtweise ein wichtiger Punkt. Das Ganze ist irgendwie christlich gefärbt und doch nicht christlich. Dann gibt es ganz neue Spielarten, viele, die sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen, Gesellschaftsforscher und Religionswissenschaftler sagen, dass auch sowas wie Fußballkult mittlerweile religiöse Züge hat, wenn man hinschaut. Da kommt man ins Stadion und erlebt auch eine gewisse Liturgie. Da wird mit Begeisterung gesungen, da wird fast das Leben geopfert für den Verein, den man sich erkoren hat, sei es jetzt VfB, FC Bayern oder was auch immer. Manche zelebrieren das Einkaufen in Shopping Malls, ich habe hier ein Geschäft in Stuttgart mir mal rausgesucht, wird manchmal wie eine Religion gelebt. Konsum als Religion. Und bei Religion geht es vom Wort her darum, woran binde ich mein Leben? Was gibt mir Halt? Wovon verspreche ich mir Halt? Woran orientiere ich mich mit meinem Leben? Und die Gesellschaftsforscher und diejenigen, die sich auch mit Religion in diesen vielen Spielarten auseinandersetzen, die sagen, mittlerweile ist es so, dass das eine kombinatorische Form ist, das ist ein Fachausdruck, letztlich geht es darum, man kombiniert sich das zusammen, wie ich es gerade brauche. Und das kann heute so sein und bei derselben Person übermorgen so. Und das macht es wirklich krass. Und das ist dieses Umfeld, in dem man sich eben schon die Frage stellt, und da sind wir in unserem Thema, von Jesus reden. In so einer multireligiösen Gesellschaft geht es überhaupt noch? Geht es? Darf man das überhaupt noch? Und wenn ja, wie kann man es angehen? Von Jesus zu reden ist ja heute einerseits der Wahnsinn. Wenn man sich vor Augen malt, und wir singen das auch heute in vielen Liedern, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich bin derjenige, auf den es ankommt. Ich bin der, den Gott geschickt hat, damit Menschen mit Gott versöhnt werden können. Und dann setzt er immer noch eins obendrauf. Ja, ich bin's und kein anderer. Wenn er wenigstens gesagt hätte, ja, durch mich kann man in die Versöhnung mit Gott wieder zurückfinden. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja, dann würde Jesus heute gut reinpassen. Dann kann man natürlich ganz getrost Jesus so ins Spiel bringen. Aber mit dem, wie Jesus es für sich sieht, ich allein bin der Retter der Welt, ist es doch ein Stück schwierig. Ich würde sagen, das ist doch ein Stück Wahnsinn. Oder es ist doch eine Notwendigkeit, weil wenn es wirklich ist, wäre es ja wiederum Wahnsinn, es nicht zu sagen. Oder es ist doch eine Option von vielen. Diese Frage beschäftigt uns und muss uns beschäftigen. Wie gesagt, auf den ersten Blick erscheint es riskant und provokant. Wenn in unserer Zeit das Motto ist, jeder hat Recht, alles geht, alles zählt, jedem das Seine, dann ist es eben schwierig, dass Jesus sagt, nur ich bin der Heiland der Welt. Dann ist ein Glaube, der sich an diesen exklusiven Heiland bindet, irgendwie doch ein Stück vermessen, zumindest in dieser Vielgestaltigkeit, die ich eben skizziert habe. Scheint ein bisschen fehl am Platze. Oder auch nicht. Oder auch nicht, denn wenn alles geht, müsste doch auch das gehen. Dann dürfte man doch das auch ins Gespräch bringen. Ist im Übrigen auch ein Grundrecht. Sowohl in unserem deutschen Grundgesetz heißt es, freie Religionsausübung, freie Meinungsäußerung, als auch, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, in der EU, die ja jetzt das Nonplusultra ist in der Gesetzgebung, da finden wir die Grundrechtscharta und auch da steht es so drin. Jeder darf seinen Glauben leben und darf seine Meinung äußern. Von daher darf man doch das eigentlich auch so mal hinstellen. Jesus behauptet es zumindest. Jesus kommt mit diesem Anspruch daher. Aber das muss man realistisch anschauen. Das ist eben eine Möglichkeit unter vielen, auch wenn wir Christen sagen, das ist die Möglichkeit. Das verkünden wir ja so. Aber die Situation ist dann eben ein gewisses Konkurrenzgemenge. Es gibt eben auch die anderen und damit müssen wir in gesunder und guter Weise umgehen. Reinhard Hempelmann sagt immer wieder, er formuliert es unterschiedlich, aber ich habe für mich mal Folgendes rausgesucht. Er sagt, in dieser Konkurrenz des Religiösen ist Folgendes wichtig für uns Christen, den eigenen Glauben kennen und aussprechen. Ja schon, den eigenen Glauben kennen und aussprechen. Und den anderen Glauben achten und respektieren. Ja, das auch. Egal wie der aussieht, egal ob der zusammengebastelt ist, ob er heute so oder so ist, ob ich irgendwie denke, naja, das ist irgendwie schon noch ein bisschen verständlich, oder ob ich denke, total abgefahren. Es gilt, respektvoll damit umzugehen und trotzdem zu wissen, was habe ich, was haben wir in Jesus, was haben wir in der guten Nachricht von Jesus Christus. Und insofern ist ja schon die spannende Frage, wie finden wir das im Wort Gottes so vor? Wir sagen ja immer wieder, gerade als freie evangelische Gemeinden, überhaupt als Freikirchler, selbst die evangelische Landeskirche sagt es zumindest so, man sollte sich an der Bibel orientieren. Wir sagen als freie evangelische Gemeinde ist sogar noch zugespitzter. Im Glauben und Leben wollen wir als Christen uns an der Bibel orientieren. Dann ist ja schon auch bei unserer Frage heute die Frage, wie läuft's denn da? Und der Stefan hat vorher einen Text gelesen, da können wir von Paulus lernen. Und der erste Punkt ist folgender. Von Jesus reden in einer multireligiösen Gesellschaft, geht das? Wenn wir den Paulus anschauen und wie er es gemacht hat, ja. Erster Punkt, ja, wenn wir anknüpfen an dem, wie unser Gegenüber, also der Mensch, mit dem ich es zu tun habe, so tickt. Und das meine ich jetzt wirklich sehr positiv. Wie er tickt in seiner religiösen Haltung. Wie denkt er? Was ist seine kulturelle Prägung? Was ist dem anderen wichtig? Vielleicht ist ihm auch nichts dergleichen wichtig, auch eine Aussage. Aber ich muss das irgendwie ja erspüren. Lebt einer einfach drauf los, lebt er einfach in den Tag rein, Hauptsache Spaß haben. Das ist auch eine religiöse Grundhaltung. Oder hat er wirklich ein für sich geschlossenes Konzept, das, wenn man ihn fragt, er einem sogar erklären könnte. Und da bin ich der Meinung, Nicht-Christen dürfen von uns Christen erwarten, ich sehe es jetzt mal von der anderen Seite, Nicht-Christen dürfen von uns Christen erwarten, ernst genommen zu werden und abgeholt zu werden. Warum behaupte ich das jetzt so vollmundig? Weil es Paulus genauso macht. Das gucken wir uns jetzt an, wie er diese Fragestellung löst. Habt ihr das noch vor Augen oder im Ohr, was Stefan eben gelesen hat aus Apostelgeschichte 17. Paulus ist nach Athen gekommen und er läuft erstmal durch die Stadt rum, guckt sich das an, saugt auf, was begegnet mir da? Er kommt mit Leuten ins Gespräch, aber er kommt wirklich ins Gespräch. Das ist in den Versen sehr betont, die wir eben gehört haben. Und dann wird Paulus eingeladen, doch mehr davon zu erzählen. Die einen haben zwar gesagt, das ist ein Schwätzer, also plagiatsmäßig unterwegs, der baut sich nur irgendwas komisch zusammen, aber die anderen haben gesagt, nee, irgendwie, da könnte schon was dahinter sein. Und jetzt, Paulus, komm mal in unseren offiziellen Schulungsraum, das war ja dieser Areopag. Du darfst jetzt erzählen und wir kommen darüber ins Gespräch. Und jetzt ist ja spannend, wie er das macht. Und da heißt es im Vers 22 und 23, Paulus stellte sich in die Mitte des Areopags und sagte, Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromm. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Und das ist jetzt spannend. Was bringt Paulus ins Gespräch? Das, was er vorher wahrgenommen hat. Und er musste das aber erst wahrnehmen, um es dann ins Gespräch zu bringen. Das kostet Zeit, kostet ein bisschen Hirnschmalz, kostet Mühe zu überlegen, wie tickt da jemand, wie ticken in dem Fall die Athener und was habe ich in Jesus Christus, was habe ich in der frohen Botschaft? Und es war ihm immer wichtig, das zu verknüpfen. Und wir haben das ja vorhin gehört, er ging in Athen umher, vielleicht war auch ein bisschen Aspekt Zeitziehen, will ich ihm jetzt nicht absprechen. Vielleicht war es das erste Mal in Athen und Athen war in der damaligen Welt wirklich bekannt als das Zentrum für tolle Bauten und das Zentrum für philosophische Gedanken. Sokrates, Plato, Aristoteles, die Leute kannten sich da aus und all die Spielarten, die aus dem entstanden sind. Und er merkt, wow, da hat es viele, viele religiöse Kultstätten. Kirchen ohne Enden, dieses und jenes, wo irgendwas geopfert wird. Und dann hat er da diesen Altar entdeckt, wo drauf stand, dem unbekannten Gott. Sie wollten also bloß keinen vergessen. Und jetzt muss ich da noch was einschieben, das ist sehr, sehr wichtig. Der Paulus, wenn er das so sagt, macht er das nicht von oben herab. Das bewegt ihn. Er nimmt es wahr und das ist für ihn wirklich krass. Die wollen irgendwie Götter verehren. Die wollen, dass da irgendwie eine Beziehung entsteht, aber es geht halt irgendwie nicht so recht. Und er hängt es dann auf an diesem unbekannten Gott. Weil das Problem ist doch, wenn man jetzt einen vergisst, und die meisten haben damals schon gedacht, es gibt viele Götter. Aber stellt euch vor, man vergisst jetzt einen ganz wichtigen, der noch dazu für Lebensbereiche, die für mich maßgeblich sind, zuständig ist, dann könnte es ja schlecht aussehen. Und Paulus knüpft genau da an. Und zwar sehr positiv und sehr wertschätzend. Sehr respektvoll. Er sagt, ihr seid religiös. Und das sagt er nicht negativ, sondern er meint es wirklich positiv. Euch ist es wichtig, die Götter zu ehren. Aber er markiert auch das, da ist ja eine Unsicherheit da. Und jetzt mal positiv verstanden, ihr seid so demütig, dass ihr zugebt, ja, wir könnten ja einen vergessen haben, weil unsere Wahrnehmung irgendwie ja begrenzt ist. Heute spricht man da von Agnostikern. Und ich fand es ganz spannend in der Vorbereitung, es gibt zwei Arten von Agnostikern. Die Agnostiker sagen, wir können das nicht erkennen, wie Gott ist. Die sagen nicht, es gibt keinen Gott, es wäre ein Atheist. Aber heute sind viele, würde ich sagen, auch sehr agnostisch unterwegs. Die sagen, man kann es nicht wissen. Und da gibt es zwei Spielarten. Es gibt die verschlossenen Agnostiker, so hat es Tom Wright, ein Ausleger aus der Apostelgeschichte, sehr plakativ beschrieben. Ein verschlossener Agnostiker würde sagen, Wir wissen nichts und wir brauchen auch nichts zu wissen. Es ist eigentlich okay, so wie es läuft. Von so jemand wurde der Altar nicht gebaut, weil der hätte keinen solchen Altar gebaut. Dann gibt es aber noch die offenen Agnostiker, man könnte die auch die demütigen Agnostiker nennen, die sagen, wir scheinen zwar gegenwärtig nichts von einem Gott zu sehen, aber es könnte ja sein, dass es einen gibt und wir checken es halt aus bestimmten Gründen nicht oder noch nicht. Aber es könnte ja die Möglichkeit geben. Es könnte die Möglichkeit geben, dass es einen Gott gibt, aber ich habe nicht die Mittel, es zu checken. Solche Leute haben diesen Altar gebaut, den der Paulus entdeckt hat. Und da knüpft der Paulus an, weil es ihm ganz wichtig ist, die Leute irgendwie da zu erreichen, wo sie ihre Fragestellungen haben, wo sie stehen. Deswegen sah er sich so genau um in Athen. Und das ist die Frage, und da bin ich bei uns, machen wir das ähnlich wie er? Sehen wir uns um, so wie er in Athen? Nehmen wir wahr, wie Menschen heute so unterwegs sind, was sie antreibt, wo sie andocken, was ihre Religion ist, also nochmal, woran binden sie ihr Leben? Versuchen wir das in Worte zu kleiden? Sprechen wir mit Menschen drüber? Aber zuerst mal in dieser wahrnehmenden Weise. Es ist ja nicht so, dass Paulus das Evangelium hinhaut und sagt, friss Vogel oder stirb, sondern er versucht, einen Anknüpfungspunkt zu finden. Im Übrigen immer wieder in der Apostelgeschichte. Das ist nicht nur hier so, sondern immer und immer wieder. Ich mache euch Mut, von dem Gedanken her mal die Predigten von Paulus zu lesen. Die sind sehr unterschiedlich und er knüpft immer irgendwo an, wo die Leute eine Befindlichkeit haben. Also wo es die Leute juckt, da geht Paulus rein mit dem Evangelium. Und darf ich mal eine steile These aufstellen? Vielleicht sind wir Christen manchmal so verpönt, weil wir meinen, einfach unsere Wahrheit raushauen zu können. Vielleicht sogar nonverbal von oben herab und dialogisch im Gespräch schon gleich gar nicht, sondern da meint man vielleicht sogar auf den Marktplatz gehen zu können. Ich lese meiner Meinung nach die vier wichtigsten Bibelstellen, ist ja Wort Gottes. Legt zwei Heuchelbach-Traktate dazu und gut ist, dann habe ich meine Schuldigkeit getan und Gott wird schon machen. So gehen leider manche es an, ich hoffe nicht viele von uns, aber vielfach wurde so agiert von uns Christen. Und mein Eindruck ist, dass manche eben so ein rotes Tuch uns gegenüber haben, die wir vielleicht anders agieren, aber die sagen, naja, die sind ja so und so. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich sage nicht, dass die Bibel nicht ins Gespräch gebracht werden soll. Das ist ja die Grundlage unseres Glaubens. Da steht drin, worum es geht. Dann ist aber immer noch die Frage, wie erleben wir das? Und das ist den Leuten heute viel wichtiger. Wie erleben wir das, was uns von Jesus her wichtig ist? Wir müssen viel mehr darüber ins Gespräch kommen mit den Leuten, wie das bei uns aussieht. Ja, was heißt es, wenn Jesus Herr und Heiland ist? Was heißt es in meinem Alltag von zum Beispiel bei mir als Franz Fuchs am Montag in Rottenburg in der Ziegelhütte mit meiner Familie, mit meinen Nachbarn und mit den Dingen, die mich da beschäftigen? Darüber zu sprechen, ist entscheidend. Von daher würde ich nicht ein Heuchelbach-Traktat empfehlen, sondern zum Beispiel ein cooles Buch von Daniel Böcking, der ist Bildredakteur in der Online-Redaktion und der ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen und schreibt ein Buch darüber, wie das bei ihm passiert ist. Und ich finde das Buch hervorragend, weil er in der, wie wir heute so ticken und drauf sind und wie wir heute so reden, beschreibt, wie Jesus sein Herz erreicht hat, wie er zum Glauben kam und sein Titel ist »Ein bisschen Glauben gibt es nicht«. Er ist wirklich so richtig mit Jesus unterwegs, versucht aber anderen Menschen Lust zu machen, wie das ist mit Jesus und warum Jesus bei ihm so entscheidend ist. Also das wäre zum Beispiel was, das kann man getrost weitergeben, da kommt ja noch ein Aspekt dazu. Wenn jemand mit irgendeinem kleinen Traktat abgespeist wird, kostet vielleicht, wenn es gut läuft, 50 Cent, im Höchstfall vielleicht 3 Euro, da kann sich einer wirklich schnell abgespeist fühlen. So ein Buch, da steht es hinten drauf, kostet 10 Euro. Wenn man 10 Euro investiert, damit ein anderer vielleicht checkt, wie Jesus persönlich ins Leben spricht und ich dann sogar noch dazuleg, und wenn dich da was interessiert, darfst du mich gerne fragen, wie das bei mir war. Da steckt mehr dahinter, da fühlt der andere sich auf viel mehr wertgeschätzt. Und das ist dem Paulus wichtig. Anknüpfungspunkte zu suchen, den anderen wertzuschätzen, wo sie stehen. Und er sagt eben hier, ihr habt diesen Altar dem unbekannten Gott gewidmet und ich erzähle euch, dass dieser unbekannte Gott sich bekannt gemacht hat. Und nochmal, er wurde eingeladen, das zu erzählen. Er hat es nicht mal so rausgehauen, sondern er wurde von den anderen eingeladen. Aber dann erzählt er das auch. Ja, Gott macht sich bekannt. Das ist doch irgendwie eure Fragestellung. Die Epikureer und die Stoiker haben im Übrigen sich Gedanken gemacht, wie weit ist Gott weg? Da gab es unterschiedliche Sichten, aber beide haben gesagt, er ist weg. Er ist nicht so richtig zu erkennen oder philosophisch zu definieren. Und von daher können wir Menschen eigentlich tun und machen, was wir wollen. Da gab es zwei unterschiedliche Ansichten. Die Epikureer waren eher so wellnessmäßig drauf und die Stoiker waren eher so die Klostertypen. Die Summe beider war aber, Gott lässt sich nicht richtig finden und nicht erkennen. Und Paulus sagte, und ich bringe euch das, dass Gott das auf dem Herzen hat, erkannt zu werden. Er liebt jeden Menschen. Und dann knüpft der Paulus an, dass Gott der Schöpfer ist. Er bringt dann sogar Zitate aus der Lebenswelt von den Athenern. Die haben ja bekannte Literaten auch gehabt. Und da bringt er sogar einen Vers. Ich lese euch das nachher am Stück vor. Und knüpft da an, dieser Gott, von dem ihr alle herkommt, das geben die Philosophen sogar zu, das baut der Paulus mit rein. Und dann sagt er, dieser Gott hat ein Herzensverlangen nach euch, ihr sollt ihn kennen. Lasst euch auf ihn ein und im Übrigen, das ist nicht nur der ferne Gott, sondern ihr müsst euch mal vor ihm verantworten. Also da nimmt er sie dann schon auch in die Pflicht nach und nach und sagt, wenn Gott wirklich euer Schöpfergott ist, wenn Gott gewisse Vorstellungen hat, müssen wir uns vor ihm verantworten. Und dann bringt Paulus in einem pfiffigen Gedankengang plötzlich Jesus ins Spiel. Er benennt ihn an der Stelle sogar nicht mal, sondern sagt, Gott hat einen Erlöser geschickt, der auferstanden ist. Und durch diese Auferstehung hat er einen Beweis geschaffen, dass dieser Typ, Jesus, brutal ernst zu nehmen ist. Um den geht es. Und das bringt Paulus ihnen so rüber und sie können da wirklich gedanklich anknüpfen. Er trifft sie in dem, wo die Athener stehen und das finde ich phänomenal. Und im Übrigen ist ja schon die Frage, ob so wie der Lukas uns das aufgeschrieben hat in der Apostelgeschichte, das alles so monologmäßig passiert ist. Ich leide ja ein bisschen auch manchmal an der Predigt, weil ich vom Typ her ein total kommunikativer Typ bin und viel mehr in einer kleinen Gruppe an einem Thema arbeite, als, ich sag mal, darf ich es mal krass sagen, über eure Köpfe hinweg zu predigen und gar nicht weiß, was landet jetzt in eurem Herzen. Und vielleicht war es sogar damals so, Paulus hat ein bisschen erzählt und da haben die nachgefragt und der Lukas hat es hinterher nur als Predigt aufgeschrieben. Auf jeden Fall, was da in der Zeit passiert ist, ist uns dann von Lukas aufgeschrieben und da habe ich den zweiten Punkt, der ganz wichtig bei der Geschichte ist. Ich habe den ja schon reingeflochten, wie ich das jetzt euch erzählt habe, wie Paulus vorgegangen ist. Man kann getrost in einer multireligiösen Gesellschaft von Jesus sprechen, weil der zweite Schritt ja dann ist, wenn ich Anknüpfungspunkte gefunden habe, das war ja Punkt 1, dann kann, soll, darf ich das vom Evangelium dazulegen, wo da ein Anknüpfungspunkt ist. Und das macht Paulus dann wirklich auch ganz krass. Und das gucken wir uns jetzt an. Keine Sorge, ich kann auf die Verse nicht einzeln eingehen, aber ihr kriegt eben so einen Überblick, wie er das macht, wie er da auf die Situation in Athen eingeht und die frohe Botschaft von Jesus dazulegt. Also er sagte, als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas brauche. Er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten oder finden könnten. Denn keinem von uns ist er, also Gott, fern. Denn in ihrem Leben wir bewegen wir uns und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seinem Geschlecht. Da zitiert Paulus eben einen Schriftgelehrten, also in dem Sinne einen philosophischen Schriftgelehrten, also einen Autor aus Athen, der für sie sehr bedeutsam war. Und dann sagt er weiter, da wir also von Gottes Geschlecht sind, was ihr selber ja sagt, dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, gebietet jetzt den Menschen, dass sie überall umkehren sollen. Denn er hatte einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckte. Also hier ist schon sehr, sehr spannend, wo Paulus Anknüpfungspunkte setzt. Gott als Schöpfer, da wird er sogar dieser Aras zitiert. Die Epikureer hat er ein Stück im Boot, weil die sagen, ja, es gibt einen Gott, aber der ist ganz weit weg. Die Epikureer sind auch mit drin. Und er sagt, die Tempel und Altäre, die ihr gebaut habt, wenn ihr ein bisschen überlegt, das greift alles zu kurz. Gott ist ein Schöpfer, der Beziehung will, der sich eine Beziehung zu euch wünscht und der sich jetzt bekannt gemacht hat. Durch Jesus, auch wenn er das jetzt hier nicht ganz deutlich sagt, aber er hat ja vorher schon erzählt. Das war in dem Text, den Stefan gelesen hat, ja deutlich sichtbar. Und er macht ihnen klar, Jesus ist die Hausnummer, auf die es ankommt. Er ist auferstanden. Und da wird es plötzlich wirklich kritisch. Also Paulus scheut sich nicht, Dinge auch zu sagen, wo er weiß, ja jetzt treffe ich wunde Punkte. Und Auferstehung ist anscheinend wirklich ein neuralgischer Punkt in Athen, weil definitiv die Epikureer sagten, wenn ich in der Kiste liege, ist alles aus. Es geht nicht weiter, Auferstehung kann es nicht geben. Das ist alles biologischer Zufall. Und auch die anderen in Athen haben die Nase gerümpft. Und die haben da jetzt gemerkt, dass sie im Übrigen auf dem Holzweg waren. Die haben anfangs gedacht, dass Paulus ein Götterpaar rüberbringt. So wie es beschrieben ist, hat Jesus die Anastasis, was griechisch für Auferstehung heißt, irgendwie als Götterfrau neben sich. Das haben die Athener damals gedacht, aber jetzt merken sie, nee, Paulus will ja woanders raus. Auferstehung ist was, dass dieser Typ wieder lebendig geworden ist, nachdem er tot war. Und da biegen dann manche ab, ich komme am Schluss nochmal drauf zurück. Und das finde ich schon spannend für uns sehr, sehr wichtig. Paulus macht sich diese Mühe, um anknüpfen zu können und dann schon deutlich von Jesus zu reden. Aber mein Augenmerk heute möchte ich darauf richten, dass wir uns ehrlich fragen, mache ich mir die Mühe, zu erkennen, wo ich anknüpfen kann, bei den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Ich ermutige uns richtiggehend dazu, dass wir uns dieser Aufgabe stellen, dass wir überlegen, wie ticken die Menschen, mit denen ich zusammen bin. Und nicht von oben herab, sondern weil es mir ein Anliegen ist, sie kennenzulernen. Da sind wir wieder bei diesem wertschätzenden, respektvollen. Sie überhaupt kennenzulernen und ernst zu nehmen. Und dann meins schon dazu zu legen. Aber nochmal, ich habe da den Eindruck, dass wir manchmal zu schnell abbiegen, vielleicht gerade als freikirchliche Christen. Also sagen, Hauptsache das Evangelium. Und das haue ich dem anderen hin. Ich sage es halt mal so plakativ, damit ich deutlich wird, worum es hier bei Paulus geht, wie er es anders macht. Und wieder ein Teil von uns, da geht es vielleicht noch weiter vorne los. Dass wir überhaupt erstmal aufwachen müssen, dass wir da eine Aufgabe haben. Ich meine, dass mancher von uns sehr gemütlich in seinem Glauben unterwegs ist, dass man immer mehr von Jesus kennenlernt und dass wir die anderen nicht so im Blick haben, wie wir es haben sollten. Aber Gott wünscht sich das, Jesus wünscht sich das, Paulus lebt uns das vor. Wenn man die Biografien von Jesus liest, da kommt immer wieder rum, er weinte um Jerusalem und sagt immer wieder, ich wollte, dass ihr mich als Heiland kennengelernt, aber ihr habt nicht gewollt. Und es berührt ihn. Berührt es uns, dass Menschen Gott nicht kennen, obwohl sie ihn kennen könnten? Dass sie vielleicht sagen, kann man gar nicht kennen? Und wir wissen, man kann ihn kennen? Berührt uns das, dass wir vielleicht da Schritte auf sie zugehen müssen, um mit ihnen da ins Gespräch zu kommen. Und nicht, dass wir immer denken, die anderen müssen zu uns kommen und wir wissen es ja besser. Ich würde mir das so wünschen. Und dass wir das überlegen, wo können wir anknüpfen. Und da es so multi ist, will ich auch jetzt keine Patentrezepte geben, sondern ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es spannend. Diejenigen von euch, die da schon gute Erfahrungen gemacht haben, schreiben mir eine Mail, erzählen mir, wo sie angeknüpft haben, wie andere darauf reagiert haben, wo ihr gemerkt habt, oh, das ist ein Stück schwierig, dass wir da miteinander lernen. Ich würde mir die Mühe machen, das ein Stück zusammenzufassen, weil mich das sehr bewegt. Oder auch in den Hauskreisen, in unseren Kleingruppen. Ich mache euch Mut. Sprecht nicht noch mehr drüber, wie irgendein Thema noch genauer in den einzelnen Büchern verhandelt wird und dass unser Wissen über die Bibel immer größer wird, sondern dass wir wirklich mindestens genauso viel oder ich würde sagen von unserem Thema her noch mehr drauf schauen, wo können wir anknüpfen und dass wir da als Kleingruppen drüber ins Gespräch kommen. Und selbst wenn wir es dann gut machen, Anknüpfungspunkte finden und gefunden haben, haben wir keine Garantie, dass alle erfreut und positiv draufspringen. Denn Paulus ging es zumindest so und damit schließen wir. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, andere aber sagten, darüber wollen wir dich ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysius, der Areopagit, außerdem eine Frau namens Damaris und noch andere mit ihnen. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte immer wieder, drei Reaktionen. Nochmal, Paulus müht sich, gut anzuknüpfen. Paulus macht sicher gut, wie er von Jesus erzählt. Und er erzählt ganz oft, wie er das für sich erlebt hat. Und dann doch Widerstand, hier machen sie sich lustig über ihn. Andernorts wurde er verschlagen und musste um sein Leben fürchten. Manche sagen, das ist Variante 2, naja, hört sich nicht schlecht an, kann man da vielleicht schon nochmal drüber reden, das wird ein Stück auf die lange Bank geschoben. Andere wollen mehr hören und es heißt hier, und sie finden zum Glauben. Und jetzt singen wir miteinander ein Lied, wo der zweite Punkt nochmal aufgegriffen wird. Ja, es gibt einen Retter dieser Welt und diesen Jesus dürfen wir anderen Menschen bekannt machen.